13 Jahre gibt es jetzt schon diese Konferenz und wenn ich richtig gerechnet habe, ist das mein 8. Jahr, wo ich bei euch sein darf und das ist schon eine große Gnade. Auch in meinem Dienst sehe ich immer wieder Menschen, die vom Dienst austreten, weil es ihnen einfach zu viel ist. Burnout-Geschichten, Anfechtungen und es ist keine Selbstverständlichkeit. Auch ihr, die ihr schon länger hier seid, vielleicht auch von Anfang an, es ist immer wieder Gottes Gnade, die uns hierher führt. Das ist wunderbar. Wir haben treuen Herr, auch wenn wir manchmal untreu sind, ist er doch treu. Ich habe vor etwas längerer Zeit einen Spielfilm angeschaut. Das war ein amerikanischer Spielfilm und zwar ging es da um Tornadojäger. Die gibt es wirklich, die sind in der USA und die fahren ganz bewusst in solche Stürme, in so ein Chaos rein. Die messen das dann wissenschaftlich, die wollen schauen, was so ein Tornado anrichtet und was so ein Tornado auch für ein Chaos anrichtet. Und ich dachte mir, das wäre kein Beruf für mich. Also überall, wo Chaos herrscht, da will ich am liebsten weit wegbleiben. Chaos ist für mich nichts. Ich bin von der Struktur her ein Harmoniebedürftiger. Ich will meine Ruhe, dann ist alles in Ordnung. Das Problem ist halt, wir leben in einer Welt, da brauchst du das Chaos nicht einladen, das steht allein vor der Tür. Ja, es kommt einfach, uneingeladen. Und Chaos veranstaltet ja etwas in unserem Leben. Das kann ein kleines Chaos sein, das können größere Dinge sein und es tangiert immer uns als Person, es tangiert unser Innenleben, es tangiert unsere Psyche, es hat psychosomatische Auswirkungen. Und die Welt war natürlich nie ein ruhiger Ort. Seit dem Sündenfall ist die Welt in einem Chaos. Und trotzdem, sagt vielleicht auch jede Generation, aber wenn ich meine Generation anschaue, dann merkt man einfach, das Chaos ist allgegenwärtig. Und die Frage ist, was machen wir damit? Die Entwicklung ist chaotisch und jeder von euch kennt es in eurem Alltagsleben. Wir haben jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, von der letzten Endzeitkonferenz zu jetzt. Und jeder hat schon wieder Dinge erlebt, wo er denkt, warum, Herr? Warum sind die Dinge so chaotisch in unserem Leben? Das Thema heute Abend, wir wollen ja anhand der Psalme ein Stück weit Trost finden. Ich habe mal das Thema genannt, auch wenn das Chaos herrscht, Gott hat alles im Griff. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir diese Prämisse am Anfang unserer Endzeitkonferenz mal hinstellen. Wir werden sicherlich viel, ich habe das Programm noch gar nicht gelesen, aber ich denke, viel werden wir auch hören, ihr hören, was über die Entwicklung draußen geht, was für chaotische Dinge in der Welt sich entwickeln. Und trotzdem sollten wir als allererstes immer wieder auf Gott schauen und uns zurüsten, damit wir diese Dinge auch vertragen. Ja, immer das große Ganze im Blick, Gott ist im Regiment. Und alle anderen Endzeitentwicklungen, die sollten wir wissen. Aber an erster Stelle hast du gesagt, es geht um Jesus Christus, auch in dieser Konferenz. Und ich möchte uns anhand dieses Themas, auch wenn das Chaos herrscht, hat Gott alles im Griff. Welche Grundpfeiler haben wir denn, damit wir nicht in diesem Chaos irre gehen oder verzagt werden? Und da möchte ich uns aus dem Psalm, bekannter Psalm 2, Grundlinien mitgeben, warum du und ich trotzdem eine große Zuversicht haben. Und da ist einfach, da wollen wir mindestens drei Punkte ableiten, warum du und ich nicht verzagen müssen in diesen chaotischen Entwicklungen. Wichtig ist, dass wir wissen, die Dinge einzuordnen. Das wollen wir als erstes mal sehen. Es ist immer wichtig zu wissen, in was für einem Chaos herrscht man eigentlich. Dann, wie Gott die Dinge sieht, ist ganz wichtig für uns. Ja, dass wir nicht alleine sind in diesem Chaos. Und als letztes wollen wir aber auch anschauen, wie kann Gott uns in diesem Chaos gebrauchen. Auch wichtig, dass wir unsere Berufung nicht vergessen in diesem Chaos, sondern noch Salz und Licht in dieser Welt sein dürfen. Das wollen wir tun. Psalm 2, ich möchte ihn einmal lesen. Wer aufschlagt mit mir, ich lese mal aus der Schlachter-Übersetzung. Und da sagt uns das Wort Gottes, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden und in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, sie wie Töpfergeschirr zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl an allen, die sich bergen bei ihm. Soweit unser Text, ein wunderbarer Text. Und den ersten Punkt, den wir rausziehen hier aus diesem Chaos, damit wir Trost fassen, werdet ihr bewusst, dass das Chaos herrscht. Das ist schon mal wichtig. Ich denke, das muss ich einem nüchternen Mensch, der hier mit offenem Auge durch diese Welt geht, auch einem Weltmensch da draußen eigentlich gar nicht sagen. Ja, auch die Weltmenschen da draußen wissen, hier ist irgendwas komisch. Und trotzdem will ich uns wieder daran erinnern, weil oftmals fragt man sich auch als Gläubiger, Herr, warum lässt du diese Dinge zu? Warum ist das Chaos hier? Und es ist immer wichtig, sich an diese Dinge so zu erinnern, dass das Chaos einfach herrscht, damit man sich dessen bewusst ist. Ich habe gelesen vor kurzer Zeit, es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, ich glaube 2004 war ein Tsunami in Thailand und da haben Menschen ihre Angehörige verloren und die sind verschütt gewesen. Oder es gibt ja auch Situationen, wo Kinder entführt werden und sie tauchen nicht mehr auf erstmal. Und das sage Menschen, es ist besser zu wissen, auch wenn das schmerzhaft ist, die Wahrheit zu kennen, als in dieser Ungewissheit zu sein. Das macht einen irrer. Und für uns Christen, wir haben einen unglaublich wunderbaren Vorteil, dass die Bibel das Chaos in dieser Welt sehr klar erklärt. Zum Beispiel in 1. Johannes 5, Vers 19, da sagt die Bibel ganz klar, die ganze Welt liegt im Argen oder im Bösen. Das heißt, die Bibel, die spielt uns überhaupt kein schön Wetter vor, sondern sie ist ganz nüchtern und sagt, diese Welt ist nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und das ist genau das, was uns tangiert. Aktuell, der Lothar hat es uns gerade schon gesagt und jeder, der die Nachrichten anschaut, der merkt, in dieser Welt ist nur Unruhe, Chaos, das macht den Menschen Angst, das ist eine Unsicherheit, wir merken es an der Tanksäule, dass das Chaos herrscht. Weltkriege, wisst ihr, wenn man nur mal das letzte Jahrhundert, der Lothar lebt immer noch im letzten Jahrhundert, aber es ist ein wichtiges Jahrhundert gewesen, wenn man nur mal diese zwei Weltkriege sieht, ich glaube 70 Millionen Tote, der Kommunismus hat mindestens genauso viele Tote. Es ist eine unglaubliche Bestialität, mit der der Mensch sich gebaren tut. Und von dem her sieht man in dieser Welt diese Brutalität, die ist einfach real. Und das sehen wir hier an Psalm 2. Das ist, was der David schon vor viele tausend Jahre vorher, vor unserer Zeit, erlebt hatte. Da waren die Zeiten auch nicht besser. Ja, er sagt, die Heiden, sie toben, die Völker ersinnen Nichtiges. Das heißt, ich stelle mir das vor wie so ein Tiger, so ein unbändiger Tiger, der zwar noch gehalten wird durch welche Gitter, aber wenn du den frei lässt, dann macht er alles platt. Und so ist der Mensch. Und so beschreibt die Bibel auch den Menschen an sich. Denkt nur mal an den besessenen Gadarener. Der ja irre ist, den habt ihr vor Augen, hoffe ich, der nicht gebändigt werden kann. Selbst mit Ketten kann man den kaum fesseln. Der ist einfach in unserem Sprachgebrauch, würde man sagen, der ist irre. Das ist ein Mann, der Gott nicht kennt. Und für uns in dieser Zeit, in der wir leben, ist es auch wieder wichtig, auch die Bibelstelle kennt ihr, aber vergegenwärtige, warum ist das Chaos oftmals in meinem engeren Umfeld sogar? Warum werde ich herausgefordert am Arbeitsplatz, in der Familie vielleicht, unter Freunden? Weil immer noch 2. Timotheus 3 und gerade in unserer Zeit ist das ein Bibelvers. Er sagt, der Paulus ja, das sollst du aber wissen. Also die auch wieder vor Augen führen, was, dass sich in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich, und jetzt da kommt ja eine ganze Liste von 18 Punkten, die braucht man nicht alle lesen, aber die Menschen werden selbstliebend sein, geldgierig, prahlerisch, überheblich, lästerer, ungehorsam, unheilig, lieblos und unversöhnlich. Ja, bleibe man nur mal hier stehen, lieblos und unversöhnlich für später. Die Bibel sagt einfach auch hier, es herrscht ein Chaos. Und du und ich, wir leben in diesem Chaos. Wir sind Teile dieser Welt. Auch wenn wir zur himmlischen Welt gehören, bin ich immer noch ein Bürger hier dieser Welt. Und jetzt finde ich es interessant, dieses Chaos, das der David beschreibt, er sagt ja hier, die Könige sind es, die sich auflehnen und die Fürsten. Heute wird man sagen, die Regierenden. Ich fand es interessant, du und ich, wir leben, jeder, der in einem Staat lebt, der lebt unter einer Regierung und ich kenne keine Regierung auf dieser Welt, die gottesfürchtig ist in letzter Gänze, sondern im Gegenteil, auch wir leben ja in einer Regierung, werden regiert von Menschen, die Gott in der Regel vollkommen ablehnen. Ja, es gibt sicherlich in der Politik Gläubige, die sich sicherlich auch zum Gebet treffen, aber das ist eine kleine Minderheit. Und interessant ist, wir hatten jetzt in Rheinland-Pfalz Landtagswahlen und ich habe einfach mal auch unserer Gemeinde gesagt, auch wir Christen, wer wählen gehen möchte, wenn er das tut vom Gewissen her, dann hat er eine Verantwortung auch für Gott. Wenn es einer nicht tut, dann ist es auch seine Verantwortung, da spiele ich nicht rein, macht jeder wie er will. Aber ich habe da mal Folgendes zu den Geschwistern gesagt, ihr, die ihr wählen geht, ihr habt vor Gott auch eine Verantwortung. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich habe mal für mich ein bisschen geguckt, anhand der Landtagswahl, in welcher Partei ist denn überhaupt noch Gott, zumindest ansatzweise im Programm. Und das war jetzt interessant. Es gibt ja auch dieses Narrativ, das uns ganze Zeit präsentiert wird, auch durch die Medien, die ja nicht unabhängig sind, wie man uns immer verkaufen möchte, dass die guten Parteien, die wählbaren Parteien, eigentlich so gut wie gar nichts Gottesfürchtige drin. Ein bisschen kann man sagen, ich habe nur zwei Punkte, einmal der Schutz des ungeborenen Lebens, das habe ich mir angeschaut, und die Familie generell. Ja, wie stehen die Parteien dazu? Die Guten, die man so wählt, die hatten das so gut wie gar nicht drin. Und die Bösen, das sind die Parteien, die da noch eintreten dafür. Und ihr habt den Geschwistern einfach nur gesagt, ihr habt die Verantwortung von Gott. Ich sage euch nicht, welches Kreuz ihr machen sollt. Ja, aber schaut mal vor Gott. Nicht, was euch die Medien immer präsentieren, weil vielleicht bist du auch schon auf den Leim gegangen, sondern was ist denn biblisch? Ein Stück weit. Wir haben keine bibeltreue Regierung, das müssen wir uns abschminken. Und trotzdem ist meine Verantwortung, wo ich vielleicht auch das kleinste Übel. Aber es ist interessant, auch das habe ich den Geschwistern gesagt, ich habe gar keinen Fernseher zu Hause, ich habe aber einen Laptop, ist ja das Gleiche mittlerweile. Und ich habe einfach ganz kurz mal in eine Reportage reingeschaut, der unabhängigen Medien, und nach 2 Minuten habe ich gemerkt, dass dieser Reporter mir ein Bild verkaufen möchte, wo ich gesagt habe, das kann ja kein Mensch glauben. Das ist richtig, hat er gesagt, also unterschwellig. Ja, das müsst ihr glauben, das ist das Wahre. Er hat gesagt, das ist ja wohl nicht. Wisst ihr, ich habe die Befürchtung, dass auch viele Geschwister genau auch dem wiederum auf den Leim gehen. Wir haben es immer so gemacht, also machen wir es jetzt weiterhin so. Und dann nochmal will ich einfach in diesem Chaos, das herrscht, auch dich und mich herausfordern, die Dinge einmal zu hinterfragen. Eins nochmal müssen wir uns wissen, auch die Regierung ist nicht gottesfürchtig. Ja, und so wie sie damals zum Herrn Jesus gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht, so will auch die heutige Zeit nicht, dass der Herr Jesus herrscht. Deswegen bist du nicht da auch herausgefordert. Das Interessante hier in Vers 3 heißt ja weiterhin, also einmal diese Feindschaft gegen Gott, und dann heißt es ja, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das heißt, das sind die, die gottlos sind, die wollen nicht unter dem Gehorsam Gottes leben. Ja, die wollen diese Bande, sie empfinden das wie Ketten. Die wollen sie zerreißen. Das hat mich so ein bisschen an den Michel von Löhneberger erinnert. Kennt er den noch? Die Alten kennen das bestimmt. Ja, der hat ja nur Flausen im Kopf gehabt, dieser Michel von Löhneberger. Das heißt, er hat immer genau das Gegenteil von dem gemacht, was er eigentlich hätte tun sollen. Das ist jetzt ein witziges Beispiel. Aber so ist der Mensch. Der will nicht unter Gottes Herrschaft leben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ich will ja nicht nur sagen, was da draußen alles falsch läuft und dass wir mit dem Finger auf die Leute da draußen zeigen, sondern ich möchte mal den Blick auf uns richten. Zuerst und dann aufs Kreuz natürlich. Die da draußen sagen, diese Bande wollen wir bei Gott nicht. Wie ist das denn bei uns? Ich rede jetzt mal, ich denke, die hauptsächlich sind ja Gläubige, die dem Herrn Jesus nachfolgen. Wie ist denn das bei uns mit den Banden? Ich merke manchmal in meinem Leben, dass ich manchmal die Bande, die Gott mir gibt, ja, diesen Weg, den er mich aus der Bibel auch lehrt, dass ich die manchmal auch von mir weghaben möchte. Wisst ihr, wenn alles gut geht, sagen wir, wenn ich keine Probleme habe, wenn ich im Wille Gottes etwas sehe in der Bibel, das mir zuträglich ist, dann ist alles wunderbar. Das ist toll. Aber sobald das Chaos kommt und Dinge in meinem Leben auch vom Wort Gottes mir gezeigt werden oder durch die Predigt, wo ich ertappt bin, dann merke ich manchmal auch an mir, diese Bande, die Gott mir gibt zum Guten, die möchte ich manchmal auch zerreißen. Mir ist das ganz extrem aufgefallen bei Enttäuschungen. Und ich merke, dass im Reich Gottes ganz viel auch unter den Geschwistern an Enttäuschungen auch kommen kann. Und sobald Enttäuschungen auch in mein Leben hineinkommt, dann merke ich, dass ich anders tick. Da vergesse ich viele Dinge. Ich weiß nicht alles aus dem Wort Gottes, Gott sei Dank, aber ich weiß schon einiges. Ich kenne ein paar Prinzipien, wie ich in Enttäuschungen eigentlich als Kind Gottes handeln sollte. Ob die Enttäuschung von Geschwistern kommen oder von Ehepartner oder von den Kindern, wo auch immer. Dann merke ich aber auf einmal, der Sven will aber Recht haben. Das will mit seinem Dickkopf durchgehen. Und das, was Gott mir zu sagen hat, das will ich am liebsten erstmal von mir schütteln. Vielleicht kennt er das. Wir wollen aber anders reagieren als Kinder Gottes in diesem Chaos. Ich habe da mal gegoogelt, was ist Enttäuschung eigentlich, die jeder, denke ich, von euch kennt. Vielleicht steckst du auch gerade in einer Enttäuschung drin. Was ist Enttäuschung? Das fand ich interessant. Enttäuschung wird oft als das Ende einer Täuschung verstanden. Und jetzt kommt es, das fand ich interessant. Diese Täuschung ist der schmerzhafte, aber klärende Prozess, bei dem eine Illusion oder eine falsche Erwartung durch die Realität ersetzt wird. Das heißt, du merkst auf einmal, du bist enttäuscht, wo auch immer. Setz das ein, wo du enttäuscht bist und du merkst auf einmal, ich habe das eigentlich anders erwartet. Aber jetzt schenkt dir Gott in seiner Gnade eine reale Sicht auf diese Dinge. Das ist zwar schmerzhaft, aber gleichzeitig sollte man eigentlich dankbar sein und sagen, Herr, danke, dass du mir das gerade zeigst. Und was macht der Sven? Der ist dann erstmal beleidigt, weil er ja Erwartungen hatte, meistens zwischenmenschlich in andere Personen. Aber ich merke dann wieder, du gehst Richtung, das will Gott nicht. Und das ist eben, wisst ihr, ich habe jetzt vor kurzem von einem Professor, ich weiß nicht, ob der wirklich wiedergeboren gläubig ist, aber der zählt sich zum Christentum. Er hat Folgendes gesagt, und das fand ich interessant, auch in diesem Chaos. Er sagt, egal wie das Chaos ist, ob die Menschen mich hassen, ob sie mir böse wollen, ob die mich schlecht behandeln, er sagt, ich möchte die Menschen lieben. Ich möchte sie segnen. Ich möchte ihnen Gutes tun, egal was kommt. Und da habe ich gedacht, hey, der Mann hat es begriffen. Ich glaube nicht mal, dass der wieder geboren ist. Aber wisst ihr, ich weiß ganz viel, was ich tun soll. Ich habe den Heiligen Geist, der mich dazu befähigt. Und trotzdem will ich oft nicht das tun, was Gott gerade von mir verlangt. Und das ist genauso wie diese Banden von mir werfen. Ich bin froh, dass das Evangelium auch für mich gilt, dass Gott mich deswegen trotzdem nicht liebt, aber ich darf umkehren. Und das ist für mich so dieser erste Punkt. Wir haben hier gesehen im ersten Punkt, das Chaos herrscht, das müssen wir uns vor Augen führen. Aber wir als Christen jetzt einmal fragen uns in erster Linie nicht, was macht die Welt da draußen? Die macht sowieso das Chaos, sondern wie handeln wir? Ich denke, gerade bei Enttäuschungen, und ich glaube, das nimmt in der Endzeit nochmal zu. Ich merke gerade, ich komme ja auch in einige Gemeinden rum. Und die meisten haben zwischenmenschliche Probleme. Ganz viel Enttäuschung. Da möchte ich euch einfach mitgeben, der Einzige, der nicht enttäuscht, ist der Herr Jesus. Er hat mich noch nie enttäuscht. Menschen können dich enttäuschen. Wenn man vielleicht auch hier an eine realistische Sicht geht, dann entspart man sich vielleicht die ein oder andere Enttäuschung in dieser Welt. Das möchte ich uns mitgeben. Guck bei Enttäuschungen, wie du reagierst. Ja, befiehl's dem Herrn Jesus an. Warum sage ich euch das? Weil du und ich, auch als Wiedergeborene, uns zieht's trotzdem immer wieder in diese Enttäuschung und dann handeln wir nicht richtig. Ja, wir sind wie kleine Kinder. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren war ein kleines Büble da, vielleicht 2 Jahre, noch nicht mal anderthalb. Und es ist interessant, der Papa hat immer gesagt, Bub, geh nicht zur Steckdose dahin. Was hat der Bub gemacht? Der hat sich umgedreht, gelacht und dann ist er an die Steckdose. Ja, und so sind wir, auch als Gläubige. Wenn wir uns nicht immer wieder neu bewusst unter Gottes Ordnung stellen, dann sind wir wie Menschen, die die Bande zerreißen. Darf ich dich fragen heute Abend, wo ist bei dir Enttäuschung? Wo hast du Enttäuschung erlebt? Und vielleicht die Nachwirkungen sind immer noch da. Vielleicht steckst du gerade in der Enttäuschung. Möchte ich wirklich hier ermutigen, neu zum Herrn Jesus und sich mal zu fragen, das hilft mir zumindest, Herr, wie hast du in Enttäuschungen reagiert? Eine Bibelstelle, ganz praktische hier, beziehungsweise, nee, die können wir uns eigentlich sparen, weil ihr eigentlich wisst, was zu tun ist. Die kommt vielleicht morgen dran. Aber einfach hier, schau auf den Herrn Jesus. Bete um gewisse Dinge, auch Enttäuschung, und sag, Herr, hilf mir dabei, das zu überwinden. Lass mich in deiner Spur bleiben, damit ich diese Bande nicht von mir werfe. Also, einmal, das Chaos herrscht in dieser Welt. Wichtig, das zu wissen. Das Chaos, das herrscht, ich weiß das, hat trotzdem Auswirkungen auf mich. Also, wenn es euch so geht wie mir, dann bleibt es einfach nicht ohne Spuren. Und oftmals führt gerade das Chaos zur Entmutigung, Enttäuschung, Bitterkeit und Wut. Deswegen der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist, werdet ihr bewusst, wie Gott auf das Chaos reagiert. Werdet ihr mal bewusst, das Chaos herrscht, das ist klar, aber jetzt schau mal, dass wir jemand haben, der über uns steht und der reagiert auf das Chaos und das darf ich mir zum Vorbild nehmen. Gott ist hier ganz entspannt in diesem Chaos. Vielleicht lest ihr mal mit mir den Vers 4. Der im Himmel thront, er lacht. Der Herr spottet über sie. Das zeigt mir doch, dass der Herr in diesem Chaos alles im Griff hat. Sowohl weltweit, auch in meinem kleinen, unscheinbaren Leben. Er hat alles im Griff, er sitzt mit im Boot. Und das gibt mir ein Stück weit eine Gelassenheit, eine gewisse Zuversicht in diesem Chaos. Ich war mal vor viele Jahre in Miami, in den Staaten und bin dann von Miami nach New York geflogen und ich habe echt Flugangst. Und in diesem Flug war ja eigentlich relativ kurz, da bin ich in sehr schwere Turbulenzen gekommen. Das war natürlich für mich eine Katastrophe. Und ich hatte richtig Angst. Was wird da werden? Und ich wusste nicht, was ich tun soll. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, hat mich umgedreht und dann war dieser Steward und er saß in einer Gelassenheit in seinem Stuhl, wo ich gedacht habe, hey, also wenn der so gelassen ist, so diese stoische Gelassenheit, der hat keine Miene verzogen und ich hatte einen Herzkasper, der hat was verstanden, der weiß, dass das hier, sagen wir, normal ist. Und das hilft mir und ich hoffe, das hilft auch dir, dass wir einen lebendigen Gott haben, der in diesem Chaos trotzdem immer noch im Regiment ist. In Jesaja 40, Vers 15 heißt es, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer für den Herrn. Das heißt in der anderen Bibelstelle, der Herr setzt Könige ein und setzt Könige ab. Entschuldigung, warum muss ich mir über Regierungen den Kopf zerbrechen und mich aufregen? Auch nicht über die deutsche Regierung. Die hat Gott eingesetzt. Und er gibt uns genau das, was wir wollen. Also zumindest nicht, was wir wollen. Wir wollen was anderes, aber was die Menschen da draußen wollen. Ja. Aber Gott lässt es zu. Und von dem her, es hilft mir, dass ich weiß, selbst wenn der Herr den Wassern die Grenzen gesetzt hat, die Berge so angeordnet hat, dass er weiß, jedes Haar ist auf meinem Haupt gezählt. Und kein Sperling fällt vom Himmel, den der Gott nicht runterfallen lässt, ohne sein Zutun. Da muss ich sagen, was habe ich eigentlich für eine Angst? Und es bringt mir überhaupt nichts, ob ich mich aufrege oder nicht. Es macht die Sache nicht besser. Ich hoffe, das ist dir ein Trost, dass der Herr im Regiment sitzt. Und jetzt aber trotzdem wieder, das ist die Theorie, die ist wahr. Und trotzdem hat das Chaos Auswirkungen auf uns. Machen wir uns doch nichts vor. Ich weiß, dass Gott im Regiment sitzt und trotzdem tangiert mich das Chaos in meinem Leben. Ich war neulich, wir hatten Gebetskreis bei uns in der Gemeinde, da war ich froh, dass einer mal wenigstens ehrlich war. Und dann hat er gefragt, Sven, wie soll ich eigentlich in diesem Chaos beten? Das tangiert mich, mich macht es verrückt. Ich kann nicht beten, Herr, ich liebe diese Person, sondern er sagt, ich würde am liebsten beten, Herr, lass Feuer vom Himmel fallen. Wisst ihr, der war ehrlich. Und da sage ich, ich verstehe das. Wenn ich das Chaos da draußen sehe, diese Ungerechtigkeit, die Gottlosigkeit, diese Verrohung, da muss ich frage manchmal, Herr, warum lässt du das so? So. Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel so Menschen vor mir sehe wie Jeffrey Epstein, ich habe das sicher mitbekommen, diese Epstein-Akten, die jetzt auch nach und nach geöffnet wurden, mit sexuellem Missbrauch an Minderjährigen, das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir wissen ja gar nicht, was hinter den Kulissen alles ist. Das ist mal jetzt hochgekommen. Und ich denke, wir wollen es auch gar nicht wissen, weil das wird uns verrückt machen, wenn wir nicht schon so abgestumpft sind. Ja, ich merke das oft, ich gucke das an und dann gehe ich zum Essen. Ja, so tangieren tut es mich letztendlich leider auch nicht. Aber es ist ja eine unglaubliche, diabolische Welt, in der wir leben. Wisst ihr, ich war mit 20, war ich in Thailand, da war ich noch ein junger Kerle. Und da haben mich Mädels angesprochen, das hätten heute meine Töchter sein können. Die wollten mir, ja, versteht ihr, was ich meine. Was ist da für ein Unrecht in dieser Welt? Das ist ein Chaos. Aber man braucht nicht zu Epstein gucken oder nach Thailand gucken. Wisst ihr, ich lebe in einem kleinen Ort. Und wir haben ein großes Etablissement dort. Und mir ist letztes Jahr was passiert, oder vorletztes Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich bin immer bei uns im Ort, in diesem kleinen Ort im Café und bereite meine Predigten vor und so, das ist mein Dings. Und da saß gegen mir gegenüber ein Zuhälter und er hatte seine Hunderter gezählt. Ganz provokativ. Und ich habe dem zugeguckt. Und ich habe mir dann gedacht, ich wusste ja, was das für einer ist. Und ich weiß, dass bei uns in dem Dorf, das machen die nicht freiwillig zum Teil, sondern die werden zwangsprostituiert. Und da habe ich mir den Kerl angeschaut. Wisst ihr, da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine heiligen Gefühle gehabt. Sondern ich habe eins gedacht, ich nehme dieses Tablett, das da vor mir lag, und hätte am liebsten diesen Mann von vorne nach hinten durch diesen Laden geprügelt. Ich sage das ganz ehrlich, wie es ist, weil ich weiß, was für ein Leid dahinter ist. Und das Einzige, was mich nicht zum Ausrasten bringt, ist, dass ich weiß, ich habe einen großen Gott und der ist gerecht und der wird eines Tages. Das Einzige, was diesen heiligen Gott davon abhält, nicht gleich hier Schluss zu machen, ist, dass seine Gnade möchte, dass auch dieser Mensch gerettet wird und zur Vollerkenntnis der Wahrheit kommt. Und eins dürfen wir nicht machen, dass ich dann sage, Gott sei Dank bin ich nicht so wie der. Weil ohne den Herrn Jesus Christus wäre ich wahrscheinlich nicht anders. Vielleicht in anderen Bereichen. Und das ist das Große am Evangelium. Aber wir dürfen wissen, und das ist auch hier, das, was mich, sag mal, auch geistlich am Leben hält, dass Gott eingreifen wird. Und das ist hier in Vers 5 dieses große Dann. Der Herr lacht und spottet, und dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn, und sie schrecken mit seinem Grimm. Und dann sagt er, der Herr Jesus ist als König eingesetzt über dieses Unrecht. Dass Gott Zorn und grimmig ist, haben manche Christen gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Ich habe heute ein Seminar gehabt und dann hat die Dozentin, ich weiß, das ist ja ganz lieber, aber sie hat auch gesagt, das fand ich nicht richtig, sie sagt, oh, wenn wir ins Alte Testament gucken, da ist der Gott so zornig und sie ist so dankbar, dass der Herr Jesus uns jetzt die Liebe gebracht hat. Und da habe ich gedacht, du hast gar nichts verstanden. Tut mir leid. Sie meint es gut. Ja, der Jesus ist immer, oder Gott ist immer heilig. Und der Jesus ist immer heilig. Er ist vollkommen lieber im Alten Testament. Aber was mich tröstet, und das haben die Leute nicht auf dem Schirm, dass der Herr Jesus hier Gerechtigkeit bringt eines Tages. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Und er sagt hier in unserem Psalm, das ist der König, der eingesetzt worden ist, und der wird sie mit eisernem Zepter zerschmettern in Vers 9 und wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Und wenn ihr ins Neue Testament guckt, auch in die Offenbarung, dann seht ihr genau, dass das der Herr Jesus ist, der hier mit den Menschen wirklich, ja, ein Stück weit abrechnet nach ihren Taten. Zusammenfassend hier, Gott sieht das Chaos aus seiner allmächtigen Perspektive. Das soll uns Mut machen, dass Gott hier wirklich eingreift. Auch wenn wir es manchmal nicht verstehen, warum Gott so lang zuwartet, ihm entgeht nichts. Auch bei uns nicht, aber auch in dieser Welt nicht. Wisst ihr, früher, als ich Fußballer war, auch ganz lange her, und auch wo ich Bundesliga angeschaut habe, früher war es noch so, wenn die vielleicht 86 Weltmeisterschaft, Diego Maradona, Handtor, wisst ihr das noch? Wisst ihr, das war offensichtlich dann, aber das Schiri hat es trotzdem nicht gesehen und das Tor hat gegolten. Ungerechtigkeit, hat keiner was gesagt. Heute ist das anders. Auch der Schiri sieht heute manchmal etwas nicht, aber dann kriegt er ein Piepsen auf dem Ohr und dann kommt der Videobeweis. Und der sieht in der Regel alles. Gott sieht alles, auch wenn er manchmal zuwartet, auch wenn die andere Mannschaft vielleicht schon jubelt. Wenn Gott eingreift, dann werden die alle zurückgeholt und dann ist der Tag Gottes dran. Und das soll uns Mut machen, auch in dieser Ungerechtigkeit, die dich und mich vielleicht tangiert. Noch eins, wir haben den Auftrag hier, das Evangelium zu verkündigen, auch den Menschen, die gottlos sind. Aber ich möchte auch dir in dieser Endzeit, in diesem Chaos nahelegen, dieses Evangelium ist nicht nur für Nichtbekehrte, sondern auch für uns Gläubige. Ja, auch in unserem Chaos herrscht manchmal so dann diese Verzweiflung, ja, aber ich bin ja auch nicht besser und ich komme manchmal auch an meine Grenzen. Wisst ihr, wenn ich hier eine PowerPoint hätte und ich würde euch meine Gedanken abspielen lassen, nur von der letzten Woche, dann würde bei mir das Henoch-Prinzip eintreten. Er war nicht mehr gesehen. Ihr wollt nicht wissen, was ich manchmal denke. Ja? Und trotzdem weiß ich, der Jesus hat mich lieb. Und das ist das Einzige, an was ich mich festhalten kann. Das heißt, werde dir bewusst, dass Gott oder wie Gott auf dieses Chaos reagiert, mit Gerechtigkeit und bei uns Gläubigen mit Barmherzigkeit. Wichtig. Und das führt uns zum dritten und letzten Punkt, und der ist auch kurz. Wir haben gesehen, werde dir dessen Chaos bewusst, das herrscht. Aber zweiter Punkt, Gott sitzt im Regiment und wird eingreifen. Und der dritte Punkt ist, sei zuversichtlich und nehme deinen persönlichen Auftrag in diesem Chaos wahr. Lass den Kopf nicht hängen, sondern wie wir gehört haben, blicke auf, denn der Herr kommt bald. Und das ist etwas, was ich in diesem Chaos auch merke, diese Verzagtheit auch gerade unter uns Gläubigen, dass man manchmal an Punkte kommt, ich habe das jetzt gerade, wieder erlebe ich das, es bringt ja sowieso alles nichts, komm, wir lassen es einfach. Das ist das, was der Feind möchte. Dich entmutige, damit wir dem Herrn nicht dienen mit unseren Gaben. Und eins ist klar, aus unserer Kraft können wir sowieso nichts. Deswegen müssen wir auf den Herrn Jesus blicken. Aber ich finde es interessant, in unserem Psalm, Vers 10, was soll man denn tun, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen, was du und ich tun können. Vers 10, das Erste, was er hier sagt, so nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Du hast einen Auftrag als Nachfolger Jesu, und der Herr Jesus hat gesagt, so wie mich der Vater gesendet hat, so sende ich wen? Mein Nachbar. Nein, uns, dich und mich, wir haben unglaubliches Vorrecht. Und das Erste, was wir tun dürfen, in aller Demut und Liebe und Sanftmut, ist die Menschen zu warnen. Du bist dazu da, Menschen zu warnen. Damit meine ich jetzt nicht, ihnen jedes Mal eine über den Kopf zu hauen, sondern mit Liebe sie abzuholen ein Stück weit und zu sagen, Mensch, guck mal, was ihr macht. Da gibt es Hoffnung für euch. Da ist jemand gekommen vor 2000 Jahren. Die Menschen warnen. Manchmal muss man sie auch schärfer ermahnen, je nachdem, wo du stehst. Deswegen frag dich mal, wo darfst du ein Warner sein? Wo hältst du vielleicht zu viel den Mund? Hast Angst, fürs Evangelium einzustehen. Manchmal muss man auch den Gläubigen sagen, sei ein bisschen stiller. Die sind da nur auf Konfrontation, das ist auch nicht richtig. Ja, aber wo darfst du ein Warner sein? Das Zweite, was wir hier in Vers 11 sehen, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Und das ist etwas, was ich auch im Gemeindealltag erlebe, dass eben gerade durch Enttäuschungen auch die Leute nicht mehr dienen wollen. Bringt sowieso nichts, in meiner Gemeinde ist sowieso alles schlecht, alle enttäuschen mich, ich bin der Ärmste und. Ich möchte einfach sagen, du dienst nicht den Menschen in erster Linie, du dienst deinem Herrn. Und der hat dich eingesetzt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich nur den Menschen dienen würde, ich hätte schon lange meine Sachen gepackt. Ich muss mir immer wieder vergegenwärtigen, der Herr ist es, der mich eingesetzt hat und ihm will ich treu sein. Ja, lass dich nicht entmutige. Geh stoisch, wie dieser Steward, deinen Weg im Dienst. Und wenn es nur ein kleiner Dienst ist, im Reich Gottes ist jeder Dienst wertvoll. Aber lass dich nicht entmutigen von Enttäuschung. Und das allerletzte hier, Vers 12 am Ende, wohl allen denen, die sich bei ihm bergen. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Bei allem Dienen und bei Warnen und Enttäuschung und Chaos, wir haben einen Gott. Und auch in dieser Endzeitkonferenz möchte ich dich ermutigen, diese Zeit zu nehmen, um dich wieder neu zu bergen bei ihm. Kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Wisst ihr, wir können nicht nur immer kämpfen und immer parat stehen, sondern manchmal ist es auch an der Zeit, dass ich zurückgehe, mit dem Herrn Gemeinschaft habe, mal von dieser Welt mich abschotte und Kraft tanke. Und da lädt dich der Herr Jesus ein. Zu Martha sagt er, halt mal Ruhe. Die Maria hat das Wichtige erwählt. Und das wünsche ich euch in dieser Endzeitkonferenz, dass er bei all diesem Chaos neu auftankt, dass wir wissen, wir haben einen großen Gott und dass ihr vielleicht ganz neu hier wieder eurer Berufung auch bewusst werdet. Amen. Wollen wir noch beten zum Schluss? Ja, Jesus, du hast gesagt, in dieser Welt, da habt ihr Bedrängnis. Aber wir wollen auch getrost sein, dass du diese Welt überwunden hast, Herr. Und wir danken dir, dass auch wenn das Boot manchmal wackelt bei allen Wellen, die so auf uns einprasseln, dann danken wir dir trotzdem, dass du immer wieder zur rechten Zeit kommst, Herr. Und du im Boot mitsitzt, Herr. Und jeder, der auf dich blickt, Herr, der geht nicht zu Schande. Und ich möchte so beten für jeden Einzelnen, der jetzt hier auf dieser Konferenz ist, sich angemeldet hat, dass du ihm ganz neu begegnest, auch vielleicht in dem Chaos, das gerade herrscht, dass du neu erquickst, neu belebst, dass sich Menschen neu bergen können, dass wir einfach wieder eine ganz große Sicht auf dich haben, damit du verherrlicht wirst und dadurch der Vater im Himmel. Amen.